Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, moin und ahoi bei einer neuen Folge von Hubis Hafenschnack. Und vielleicht hört man schon im Hintergrund, wir sind heute an einem wirklich sehr besonderen Ort. Und mein Gast ist Harald Püttner. Herzlich willkommen, lieber Harald.
Hallo.
Wir sind auf der Kommandozentrale, wie sagt man es, im U-Boot hier im Hamburger Hafen auf der U434. So steht es ja auch groß dran.
Richtig.
Du bist hier der Museumsleiter im Moment. Oder du hast gerade gesagt, der aufgestiegen zum Generaldirektor Museumsleiter. So. Und ich freue mich sehr, dass wir hier sein dürfen und wirklich im U-Boot sitzen und diese Atmosphäre gerade aufnehmen können. Lieber Harald, erzähl uns mal so ein bisschen was über dieses unglaubliche Schiff. Also ich kenne es von der Hafenrundfahrt, wir erzählen immer von außen auch, was das bedeutet. Aber unsere Zuhörerinnen, die wollen natürlich jetzt mal wissen, wo sind wir denn hier genau? Wie bist du hierher gekommen und wie ist dieses U-Boot in den Hamburger Hafen gekommen?
Ja, also das U-Boot ist hierher gekommen durch Herrn Angermann. Das ist ein Unternehmer aus Dresden, der tatsächlich mal noch vor 2000 die Idee hatte, in ein russisches U-Boot auch mal das sichtbar zu machen. Das war ja immer noch damals schwierig. Ja. Und der hat das dann nach vielen Jahren hingekriegt, sich tatsächlich ein U-Boot zu kaufen.
Und das hat er gemacht, weil er so U-Boot-affin war oder war er bei der Marine oder wie kommt man da drauf?
Ja, der war bei der Marine tatsächlich, ja, okay. Und ist ein bisschen U-Boot-affin auch natürlich und das hat ihn einfach ein bisschen gepackt zur damaligen Zeit, als die Kurs gesunken ist. Ah. Da ist das so ganz aufgeploppt bei ihm.
Okay. Und dieses Schiff, offizieller Name, ich habe das ja... U434 ist ein fiktiver
ja,
Name, oder?
Das ist ein fiktiver Name. Wurden natürlich damals gebeten, nicht die Originalnummer daran zu pinseln.
Okay.
Deswegen ist das ein bisschen, das ist aber tatsächlich eine Funkrufnummer gewesen.
Okay.
Ohne das U davor natürlich. Aber U natürlich U-Boot, U434, damit man eben gleich weiß, es geht hier um ein U-Boot.
Um ein U-Boot, ja. Genau. Gebaut in Russland, in welchem Jahr und wie lange war das Schiff im Einsatz?
75 wurde das U-Boot angefangen zu bauen, 76 wurde es schon in Dienst gestellt und war tatsächlich bis 2002 im Dienst. Also im Januar 2002 wurde es aus dem Dienst raus an Herrn Angermann übergeben.
Wahnsinn. Das heißt also, es bis vor 20 Jahren, direkter Übergang quasi jetzt an euch hier, war das im Einsatz und hat welche Aufgaben übernommen für Russland damals?
Ja, natürlich in den Anfangsjahren war das zur damaligen Zeit im Kalten Krieg ein modernes Jagdspionage-U-Boot. Hatte also die Aufgabe, Spionageaufträge gehabt, alles geheim, heute noch geheim, wo das Schiff genau wann war. Später dann, die letzten 8 Jahre, ist das Boot im Dienst als Schulschiff unterwegs gewesen und hat junge Kadetten und U-Boot-Fahrer sozusagen ausgebildet.
Okay. Und in welchem Fahrgebiet? Wo waren die unterwegs?
Ja, weltweit.
Okay. Oder das weiß man wahrscheinlich, die Wege heim oder so, ne?
Ja, das gibt jetzt kein Fadenbuch.
Okay, alles klar. Ja, verständlich. Alles gut, genau. Das heißt also, das war dann also tatsächlich um die 26 Jahre im Einsatz, habe ich gelesen. Und wie viel Mann Besatzung waren dann hier an Bord? Wir sind da jetzt durchgegangen, ich durfte mir das jetzt angucken. Das ist ja alles sehr eng und gefühlt bin ich jetzt auch unter Wasser. Also das ist natürlich nicht so, weil wir hier am Fischmarkt direkt liegen, an der Elbe. Sehr prominenter Platz. Aber wie viel Mann Besatzung waren denn hier an Bord in voller Fahrt?
Ja, die hatten bei voller Besatzung 84 Mann.
Boah.
Ja, hört sich jetzt sehr viel an. Wir haben 90 Meter U-Boot. Also für jeden etwas mehr als 1 Meter, ist ja schon mal was.
Ja.
Und dann ist es natürlich im mindestens 2-Schicht-System betrieben worden. Das heißt, es war natürlich immer nur die Hälfte, man sagt das auf U-Booten, auf Gefechtsstation.
Okay.
Die andere Hälfte hatte dann Freizeit, Schlafzeit, Essenszeit.
auch in der Unterkunft. Also sprich.
Ja, auch die Unterkunft ist ja üblich auf U-Booten, dass die Unterkunft geteilt wird, immer mit dem Matrosen, der die gleiche Arbeit tut. Also Bett und Arbeit wird geteilt, der eine frei. Dann übernimmt der sozusagen die Kajüte
des Kollegen.
Des Kollegen und die Kajüte hat er nicht für sich alleine, auch dann mehr. Bett, Kajüten oder sowas. Also.
Aber da gab es auch ein bisschen Unterschiede, glaube ich. Also ich glaub,
ja, natürlich. Der Kommandant hatte natürlich eine eigene Kammer, sogar mit Waschbecken, Schrank, kleinen Tresor für seine Waffe, für seine Kurzwaffe, die er auch hat. Der, ja, klar.
Ja.
Und der erste Offizier ebenso. Und dann geht das dem Dienstgrad mäßig rückwärts. Dann gibt es dann auch 4 Bettkammern für Offiziere, Unteroffiziere und Matrosen haben teilweise auch keine richtige Unterkunft, sondern einfach nur, ja, können wir uns da mal im Maschinenraum angucken oder im Elektromaschinenraum, das sind Unterkünfte für die Matrosen.
Wahnsinn. Na gut, jeder Platz ist genutzt, ist ja natürlich so, die Gegebenheiten sind ja, wie sie sind. Bei der Überführung, da nochmal drauf zurück, wie hat das denn stattgefunden? Also du hast gesagt, das Schiff ist direkt aus der Fahrt raus quasi gekauft worden. Und wie habt ihr denn das U-Boot dann nach Deutschland, nach Hamburg gekriegt?
Ja, also das war vertraglich festgelegt, dass eben ein russischer Schlepper das in die deutsche Bucht schleppt. Da gab es einen Übergabepunkt und von da haben das dann Hamburger Schlepper übernommen, weil der russische Militärschlepper natürlich nicht in den Hamburger Hafen fahren durfte.
Okay, verstehe. Ich habe gelesen, es musste dann auf der Fahrt auch einiges ausgebaut werden. Also wir sind jetzt nicht mehr, Gott sei Dank, nicht mehr bewaffnet hier an Bord, richtig?
Ja, das ist ja so. Ne? Das gilt ja sonst als Kriegswaffe. Das Boot wurde natürlich demilitarisiert.
Ja.
Es darf nicht mehr einsatzfähig sein. Da wurden dann verschiedene Sachen ausgebaut, damit es nicht mehr,
klar,
letztendlich nicht mehr einsatzfähig ist. Ja. Das ist klar.
Da muss ich jetzt trotzdem mal drauf kommen, weil wir natürlich jetzt in diesem Jahr eine neue Situation erleben, die wir vorher nicht kannten. Wie sehr seid ihr damit konfrontiert, dass wir jetzt ja in der Ukraine eine Situation haben, die von Russland gestartet wurde, die uns in eine neue Welt versetzt hat? Es ist ein russisches ehemaliges U-Boot. Wie kommt man auf euch damit zu oder wie geht ihr damit um?
Also Das Boot war ja ursprünglich im Dienst der Sowjetunion.
Ja.
Da gehörte ja auch die Ukraine damals noch dazu.
Ja.
Und hier haben tatsächlich Ukrainer gedient auf diesem Boot.
Okay.
Und wir haben auch ja so ein paar Schaufensterpuppen hier in den Kabinen stehen. Da haben wir unter anderem auch eine oder zwei ukrainische
Uniformen, die
Puppen bekleidet mit ukrainischer Uniform. Und wir haben hier tatsächlich viele Ukrainer oder Ukrainerinnen momentan, die hier tatsächlich das Boot besichtigen.
Ach Wahnsinn, ja. Gut. Naja, weil es war ja, im Grunde sollte es ja ein bisschen dienen, dass jetzt das als Museum auch ein bisschen ja den Frieden darstellt, glaube ich, so ein bisschen in die Vergangenheit blickend. Ne?
Ja, natürlich. Also wir machen das natürlich auch hier so ein bisschen dafür, dass man, wenn man mal in so einem U-Boot jetzt war und sich das anguckt, auch ein bisschen vor Augen führt, was man denn eigentlich oder was die Menschheit eigentlich so tut, welchen finanziellen Mittel die bindet für Krieg, wie schlimm Krieg eigentlich ist und wie es auch, also U-Boot ist ja immer so, oh, U-Boot, tolle Sache und was hast du beim Militär gemacht, beim Bund gemacht? Oh, ich war U-Boot-Fahrer, super.
Ja.
Wenn sie sagen, ja, ich war bei der Instandsetzung Panzerfahrer oder was weiß ich, dann, ah ja, Panzerfahrer, ja. Also
ja,
U-Boot hat so was Mystisches,
das
was
stimmt.
Tolles. Ne? Es wurde immer aufgesetzt, dass es was Tolles ist. Aber wenn man hier einmal durchgegangen ist und sich dann vorstellt, man ist 2 Monate auf Patrouillenfahrt und sieht 2 Monate oder länger mal nicht die Sonne, dann,
genau.
Das ist ja gar nicht so toll. Sie haben ja keine Fenster zum Gucken, sie wissen gar nicht, wo sie sind.
Wie fährt so ein U-Boot? Also wenn er jetzt, sind die durchgehend unter Wasser? Blöde Frage wahrscheinlich. Also wie schippert so ein U-Boot, durchs Meer?
Die können theoretisch, oder dieses U-Boot konnte theoretisch 3,5 Tage unter Wasser sein.
Okay.
Dann gehen die Luftvorräte zu Ende bei der vollen Besatzung mit den 84 Mann. Die bereiten zwar die Luft auf und können auch Luft über Vorratstanks nachfüllen, aber nach 3,5 Tagen, etwa 4 Tagen, ist dann Schluss. Dann müssen sie zumindest einmal kurz auftauchen.
Das heißt, auch die Luft, also es gibt tatsächlich ein System oder hat es gegeben, was die Luft aufbereitet hat?
Ja klar, die haben Luft aufbereitet, aber das geht natürlich nicht unendlich. Mhm. Die haben natürlich über Kohlefilter die Luft wiederum aufbereitet, haben zusatzfrische Luft über Drucktanks wieder eingegeben oder dazugegeben. Und das wurde ständig kontrolliert, muss man sich natürlich vorstellen. Und irgendwann ist eine kritische...
Ja klar, die Sauerstoffgehalt und so weiter wahrscheinlich.
Ne? Sauerstoffgehalt, Kohlenmonoxidgehalt dann zu hoch und dann muss dann auch mal wieder aufgetaucht werden. Dann haben die allerdings einen Schnorchel, einen Luftschnorchel. Die brauchen also nicht komplett auftauchen, da geht es nur auf die sogenannte Periskoptiefe. Dann kommt der Schnorchel nach oben raus. Der ist auch blaugrau getarnt, damit man den auch nicht so leicht sieht.
Klar.
Hat eine spezielle Beschichtung, damit er auch wiederum vom Radar nicht so leicht erfasst wird. Und dann können die tatsächlich innerhalb weniger Minuten die komplette Luftvorräte wieder auffüllen, die komplette Innenraumluft durchspülen. Das sind Hochleistungsventilatoren und Kompressoren. Ja. Und dann wieder für 3,5 Tage abtauchen. Haben also die natürlich dann im Einsatzgebiet jede Nacht gemacht, damit sie immer vollen Vorrat haben.
Ne? Okay. Das heißt aber tatsächlich, und man, das ist ja ein Sinn eines solchen U-Boots tatsächlich, wahrscheinlich heute noch, das heißt, richtig auftauchen, um ein Stück weit über Wasser zu fahren, wird wahrscheinlich so gar nicht stattfinden, wäre ja heutzutage nachzuverfolgen, wo dann so ein Ding wäre. So schlimm es ja ist, ich muss es wirklich sagen, also wir leben in so einer Zeit heute wieder, wo das wieder einen anderen Fokus gekriegt hat und wo man vielleicht anders drauf guckt. Weiß man, wie viele aktive U-Boote so auf der Welt unterwegs sind? Habt ihr das irgendwie so?
Ja, also
hat jedes Land ein U-Boot irgendwo laufen?
Also beim Zusammenbruch der UdSSR damals waren es, was so die Geheimdienste rausbekommen haben, etwa 900 U-Boote, die alleine die Sowjetunion betrieben hat.
Boah.
900.
Wahnsinn.
Also zumindest U-Boote, die noch einmal einsatzfähig waren, noch einmal losfahren konnten. Mhm. Die waren mit viele auch mit sozusagen Reservisten besetzt.
Ja,
ne?
Ja.
Aber insgesamt momentan, ich weiß gar nicht, wie viele es gibt, die U-Boote haben natürlich ein bisschen in ihrer Bedeutung verloren, beziehungsweise sie haben sich ein bisschen geändert.
Ja.
Dann kamen ja die Atom-U-Boote, Raketenträgerboote und da braucht man eben nicht mehr so viele, wie das mal eben im Kalten Krieg war. Das hat schon ein bisschen sich reduziert. U-Boot ist natürlich auch teuer. Ne?
Also, ja, unter Unterhaltung. Und das muss man auch dazu sagen, also wir sind ja hier auf dem größten nicht-atomaren U-Boot, Spionage- und Jagd-U-Boot. Und wie ist es denn jetzt heute hier? Also wäre hier das Schiff noch fahrtüchtig?
Nee, darf es ja auch nicht
sein. Darf es nicht, ne?
Nein, nein. Und es ist ja jetzt schon mittlerweile viele, viele Jahre, die es jetzt hier
liegt. Genau, ihr seid ja 20 Jahre, muss ich einfließen lassen, ist es halt ja jetzt schon.
Dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum und jetzt muss ich dir vorstellen, man kennst du von deinen Barkassen, stell mal eine Barkasse 20 Jahre als Ausstellungsstück dahin, dann schwierig, ne?
Das ist auch nach 2 Jahren... rauf und runter fahren schon nicht so einfach jetzt die letzten 2 Jahre. Da hat man schon zu kämpfen, auch mit Schiffsrümpfen, wo man erstmal aus dem Wasser geht und irgendwelche Muscheln abmacht.
Ja.
Also, gerade erst erlebt. Ja, da hast du recht. Das Museum selber, wie ihr habt mehrere Liegeplätze gehabt oder ich glaube, gehen wir mal zurück, als das U-Boot dann nach Hamburg kam, musstet ihr ja erstmal auch an die Werft und diverse Dinge verändern. Und
wir waren erstmal bei Blohm und Voss.
Genau.
Dort wurde dann Ein- und Ausgang geändert. Also wir haben ja am Bug und am Heck jetzt so eine Stahlglocke auf dem Schiff. Da drin ist eine Wendeltreppe, damit, ich sag mal, auch Oma und Opa hier reinkommen. Soll sonst über eine normale Luke und steile Treppe, das war schwierig.
Rollatoren gehen nicht, ne?
Nee, geht nicht.
Gut, das ist der Bauweise geschuldet. Ich glaube, das wird jeder verstehen. Also wir sehen auch gerade die Treppe runter und hier wieder die Leiter hoch. Ja, ist halt so, ne? Also das muss man dann so sehen, ja. Okay, das heißt, der Ein- und Ausgang wurde gemacht?
Wurde gemacht, wurde da aufbereitet, das Boot. Es wurde hier drin aufgeräumt. Da gab es schon viel zu tun. Dann wurde die Elektrik geändert. Es war hier alles mit Gleichstrom gewesen, die Beleuchtung. Also es ist ja original. Die Beleuchtung.
Wahnsinn.
Nur mit dem Unterschied, dass wir eben die Gleichstromgeschichte geändert haben auf Wechselstrom, weil das eben ungefährlicher ist bei Kurzschlüssen und so. Ne? Ja, und dann ging es von Blohm und Voss in den Bakenhafen.
Mhm, genau.
Damals war das ja, ich sag mal, Wüste.
Da war noch nix, ne?
Ja, da waren ja gerade die meisten Schuppen abgerissen, ja. Und die Vorbereitung für die Hafencity. Und ja, da war ein langer Weg zu unserem U-Boot.
Da wart ihr ein bisschen ab vom Schuss damals.
Da waren wir ab vom Schuss.
Muss ich sagen, stimmt, ja.
Aber da sind die roten Doppeldecker uns angefahren. Die hatten eine Haltestelle direkt bei uns eingerichtet.
Ja, super.
Hatten wir damals sehr guten Kontakt mit Herrn Schuster. Mhm. Und die haben uns natürlich durch dieses City-Hopping, konnten die bei uns aussteigen und nach einer Stunde mit dem Nächsten wieder weiterfahren, ihre Stadtrundfahrt machen. Das hat uns so ein bisschen geholfen natürlich.
Das glaube ich.
Mhm. Und es sind natürlich auch da viele Leute durch die noch nicht vorhandene Hafencity gepilgert.
Ja. Seid ihr das einzige U-Boot-Museum? So? Wie viel gibt?
Ja, es gibt schon einige. Ne? Ja. Wir haben doch in Deutschland ein paar U-Boot-Museum. Labö zum Beispiel ewigen Zeiten liegt da ja ein deutsches U-Boot.
Ja.
Auf dem Trocknen allerdings zum Besichtigen und
Okay. So ein Bakenhafen war da nicht, da wird die U-Bahn gebaut. Wenn man da jetzt hingeht, das ist ja fast alles fertig da so. Also die Hafencity ist jetzt enorm gewachsen. Jetzt sind wir tatsächlich am Fischmarkt.
Ja.
Und am Fischmarkt, wir hatten es vorhin kurz besprochen, ist ja der Name des Platzes hier an der Elbe mit der Fischauktionshalle. Die meisten Zuhörerinnen kennen das jetzt natürlich vom Fischmarkt Sonntag früh.
Ja.
Das ist ja der bekannte Fischmarkt, der Wochenmarkt, der jetzt auch Gott sei Dank wieder stattfindet. Und das heißt, ihr seid jetzt sehr präsent und wirklich sehr nah dran. Also durch den Fischmarkt und den Weg zu den Landesbrücken seid ihr ja mittendrin.
Ja, wir sind tatsächlich mittendrin. Also einmal am Fischmarkt kommt natürlich jeder Tourist hier vorbei.
Ja.
Oder ich denke mal, jeder Tourist will mal den Fischmarkt sehen.
Klar.
Den traditionellen, die Fischauktionshalle, ist ja auch alles sehr hübsch hier.
Mhm.
Und dann haben wir jetzt natürlich nicht mehr die Stadtrundfahrten, aber dafür kommen jetzt die Barkassen alle vorbei.
So ist es, möchte ich bitte darauf hinweisen, dass hier jedes Schiff vorbeifährt. Wir sowieso, Barkassenmeuer, aber auch die Kollegen natürlich. Ne? Also es gibt wirklich den kleinen Bogen, wenn man hier, der Haddack-Anleger quasi.
Genau.
Und zwischen Haddack-Anleger und Fischmarkt-Anleger, den Schiffsanleger, da ist dann so eine kleine Bucht, will ich das mal sagen, wo alle so einen Schlenker machen.
Genau,
ne?
Bei Hochwasser fahren sie richtig nah ran.
Ja.
Und hier höre ich auch gerne zu immer, was so erzählt wird.
Okay.
Ja,
ich hoffe, das ist immer alles im Rahmen.
Sehr gut.
Ja, gut. Ja. Nein, also von dem her, das weiß ich wirklich, dass ihr so gesehen Anziehungspunkt seid, dass wirklich jeder Schiffsführer oder Erklärer das U-Boot auch erklärt und den Menschen mit nach Hause gibt. Wir sehen uns ja schon so ein bisschen als Multiplikatoren für die Stadt.
Ja, natürlich.
Und da seid ihr auf jeden Fall einer der Anlaufpunkte während jeder Hafenrundfahrt. Das ist natürlich gut und schön, dass es so ist. Wir haben hier einen Tidehafen. Wie verhält sich das? Ihr liegt fest, ne?
Wir liegen fest.
Also ihr schwimmt nicht.
Wir sind eigentlich kein Schiff mehr, wir sind eigentlich ein Sonderbauwerk.
Mhm.
Wir haben sozusagen das U-Boot auf Grund gelegt
oder
sogar in einer so eine Art Wanne, die ausgebackert wurde, in eine Wanne, in eine Mulde gelegt, die ist 2 Meter tief und haben dann unsere Tauchtanks geflutet und sind sozusagen auf Tauchfahrt gegangen.
Mhm.
Und jetzt liegt das Boot auf Grund fest und die Tide geht am Schiff hoch.
Ja, ne?
Also bei Sturmflut, die wir ja des Öfteren in der letzten Zeit leider haben.
Gerade letzten Winter so ein paar Mal, ne?
Ja, so ein paar Mal. Da tauchen wir dann.
Ja.
Ja, also dann geht
das heißt, wenn man bei Hochwasser kommt, hat man noch mehr das Gefühl, im U-Boot zu sein. Also für einen selber wahrscheinlich.
Genau.
Ne? So. Okay. Ja, wenn so extreme Sturmflut ist, wenn der Fischmarkt überspült ist und so, dann schwimmt ihr ja nicht hoch.
Dann müssen wir tatsächlich die Luken schließen.
Wahnsinn.
Und dann gehen wir auf Tauchfahrt.
Darf man da kommen? Nee.
Nee, so. Da leider geht es nicht mehr. Also man kommt ja auch gar nicht mehr hierher, weil der Fischmarkt ja auch unter
Stimmt.
Wasser steht.
Ja, ach vergessen.
Den musst du mit der Barkasse kommen.
Ich mach das vielleicht.
Ja.
Mein lieber Harald, wir sind schon fast am Ende. Ich habe noch mal eine Frage jetzt, die muss ich auch einfließen lassen, weil wir ja Hubis Hafenschnack, das Thema Hafen ist. Hast du sonst noch einen anderen Anlaufpunkt? Ist das U-Boot, Fischmarkt und hier das Wasser, die Elbe, so dein Hauptanlaufpunkt? Oder gibt es im Hamburger Hafen noch eine andere Stelle, wo du sagst, da bin ich auch noch mal ganz gern? Oder bist du hier so happy?
Nee, ich bin tatsächlich, ich habe noch ein paar Anlaufstellen eigentlich hier. Mhm. Also ich bin natürlich sehr gerne an den Landungsbrücken.
Ja, super.
Dort natürlich in der letzten Zeit nicht mehr so oft gewesen, aber ich denke, ich bin da immer ein gern gesehener Gast. Ich tippel dann auch immer mal an den Landungsbrücken bei den Barkassenfahrern vorbei.
Und du kannst jetzt auch mal zu mir kommen, ne?
Ja. Und sag da auch mal Hallo, ob alles gut ist, ob irgendwas. Es gibt ja auch so, dass mal der ein oder andere Schiffsführer gerne mal eine U-Boot-Führung haben will, damit weil er ja auch was erzählen soll.
Genau.
Und so muss man immer ein bisschen Kontakt halten. Und dann trinke ich da schon mal hin und wieder einen Kaffee an den Landungsbrücken bei schönem Wetter. Ich kann mir das ja aussuchen. Oh, das Wetter ist schön, guck aus dem Fenster. Ja, super. Und dann
tippel
ich mal nach vorne.
Super. Ja. Das freut mich natürlich sehr. Lieber Harald, ich glaube, wir bleiben auch im Kontakt. Wir könnten noch viel mehr erzählen. Es war super. Ich hoffe, dass jetzt ganz viele Zuhörerinnen auch wirklich auf die Idee kommen, hier mal hinzukommen. Ich kann es nur empfehlen, weil es ist ein unglaublich gutes Gefühl. Auch ein Gefühl, wo man sagt, das erlebst du nicht so oft. Deshalb wünsche ich mir wirklich, dass hier noch mehr Leute kommen. Ihr habt ganz viele Gäste, das weiß ich. Und ich danke ganz herzlich fürs Gespräch und für die Darstellung. Weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank.
Ja, und auf die nächsten 20 Jahre oder so.
Ja, danke schön.
Herzlichen Glückwunsch nochmal, danke und bis bald.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Port of Hamburg, der Szene Hamburg und der Hamburger Morgenpost.